Hallo und herzlich willkommen zum Rollenspiel Prepcast, der Podcast, in dem wir Rollenspiel preppen. Mit mir Philipp und mit Mirko.
Hallo, meine Lieben.
Hallo, Mirko, wir haben drei neue Patreons: Derek, Conny und Alexander H. Vielen lieben Dank,
hey,
dass ihr uns unterstützt.
Krass.
Wahnsinnig cool, ja.
Ich muss ehrlich gestehen, ich war auch ein bisschen überrascht. Ich habe da mal wieder reingeschaut und war so, ach krass, müssen wir abchecken und so, wie es alles läuft. Und so, wow, ich war voll erschlagen. Ey, vielen Dank für den Support, das bedeutet wirklich ultra viel. Ihr wisst es nicht, aber ich tanze immer, wenn es neue Patrons gibt. Und ich mache da immer so einen kleinen Freudentanz. Und ich habe für jeden einzelnen von euch getanzt.
Ey, uns freut es wahnsinnig. Also wirklich vielen lieben Dank natürlich auch nicht nur an die drei, sondern natürlich auch an alle, die die ganze Zeit schon mit dabei sind. Das ist wirklich wahnsinnig schön. Ja,
ja, auch an alle, die hören, an alle, die uns empfehlen, die unsere Ehre hochhalten. Das ist wundervoll. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid.
Absolut.
Und das schon seit,
bleibt auch da. Ich glaube, es ist eine coole Folge, denn wir sind schon über 100 Folgen.
100 Jahre Prepcast.
100 Jahre, okay, ja, natürlich, so ist es, genau.
Schon 100 Jahre.
Ja, ja, also mega, mega cool. Wir werden da heute ja so ein bisschen drüber sprechen. Ich habe,
finde ich ganz gut. Ja, wir sprechen da wirklich heute drüber. Ja, ja, heute ist so eine Folge, wo wir so, okay, ja, lass uns aber erstmal,
erzähl mal. Ich wollte nämlich noch was erzählen. Ich habe eine ganz wunderbare Erfahrung machen dürfen. Und zwar habe ich bei uns in den Projekttagen an der Schule, gibt es immer, oder nicht immer, sondern gibt es immer jedes zweite Jahr so zwei Projekttage, wo du praktisch so ein Projekt anbieten kannst und dann haben die Schülerinnen und Schüler können sich dann da einteilen. Und ich wollte ursprünglich tatsächlich Pen Paper anbieten, aber der Betreuungsschlüssel geht dann natürlich nicht auf. Wenn nur ich da irgendwie leite, kann ich ja nur maximal irgendwie 5-6 Leute aufnehmen. Das wäre ein bisschen blöd, wäre ein bisschen zu wenig. Und deswegen habe ich
so für 30 ja, Leute irgendwie so.
Genau, das funktioniert eben nicht.
Wie früher, wie in der ersten Edition einfach.
Und wir haben da, genau, dann habe ich aber Brettspielen angeboten, zusammen mit einer Kollegin.
Ja, cool, ja.
Genau, und habe halt draufgeschrieben mit der Option auf. So, dann war tatsächlich, fand ich mega geil, eine Gruppe von Jungs da und die haben tatsächlich einfach D&D gespielt. Sage ich gleich mal was dazu und was für ein Modus cool und wie. Die haben einfach zwei Tage lang durchgespielt. Die haben sich danach noch privat getroffen, haben da weitergespielt. Zwischendrin, wahnsinnig cool, hat mich richtig die Nostalgie in mir hochgekickt.
Da lacht mein Herz.
Ja, 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 ja. Ich sag dir gleich noch viel bessere Sachen da drin, das waren sich so. Und dann war noch eine Gruppe von kleineren Jugendlichen da, also jüngeren Jugendlichen, die alle noch nie gespielt hatten, aber durch Critical Role und so weiter wahnsinnig begeistert waren von dem ganzen Ding, teilweise schon die 5 Figuren zu Hause gebaut hatten und und die waren da, hatten aber noch nie gespielt auch, und zwar, also außer cool, glaube ich, die eine, und die hatten super Bock, dann wollten die erst was alleine leiten und dann habe ich eben gesagt, komm, kannst du das? Und dann war sie so, ah nee, sie traut sich auch nicht so ganz und weiter, sie hat ja auch noch nie gespielt. Und ich sagte so, okay, ja, dann, das ist ja Quatsch. Komm, dann spielen wir heute was und morgen kannst du dann ran. So, und dann habe ich tatsächlich, was habe ich wohl geleitet mit denen? Was ist so das Fantasy-Abenteuer, das hier sicherlich am häufigsten erwähnt wurde?
Odyssey of the, nein, natürlich die Tochter des Winters.
Ah,
Winters,
genau, Tochter. Ja, genau. Also Winters Daughter habe ich natürlich geleitet mit Shadow Dark. Gesagt, ist mir auch zu anstrengend gewesen da mit D&D. Und habe gesagt, ah, ist praktisch wie D&D, basiert so auf der allerersten Variante von D&D, praktisch irgendwie, hat einen Moment davon. Also ganz einfach, und dann haben wir da losgelegt. So, und dann haben die da vorgefertigte Charaktere bekommen. War super interessant, wir haben das gespielt. Die hatten da eine ganz, ganz andere Herangehensweise, als wir irgendwie sonst hatten. Waren super vorsichtig, haben irgendwie die Skelette eingespielt. Einer hat direkt geschwebt nach den ersten 3 Sekunden des Abenteuers praktisch.
Lieb ich.
Und genau, und es war, glaube ich, super schön. Die hatten wahnsinnig viel Spaß. Wir haben nicht einmal irgendwie gekämpft. Es war aber auch nicht nötig, weil das so viel ganz so exploratives Rollenspiel war. Das war richtig, richtig schön für die, glaube ich. So, dann haben die tatsächlich am zweiten Tag, hat sie dann einfach auch was geleitet, die eine Schülerin. Hatte so eine Story auf so einem Ball. Ich habe immer nur mal so ein bisschen reingeschaut, wo man es irgendwie so ein Rätsel aufzuklären gab,
ja,
und die unter Druck waren. Und die haben das gespielt, manche mit ihren vorgefertigten D&D 5 Charakteren, andere mit den Shadow Dark Figuren, die sie von mir bekommen hatten. Und es war einfach bunt gemischt. Ich weiß nicht genau, wie sie es jetzt am Ende gemacht haben, aber ich glaube, es war auch egal. Es ging einfach nur um so die Freude an diesem Hobby sozusagen. Und der eine konnte dann so sagen, und ich habe auch so und so hohen Movement Speed und dann war es geil und dann haben die das so einfach umgesetzt, so dass der halt, ja, weil er irgendwie weil der von irgendeinem anderen Volk, das nicht menschlich war, abstammte und deswegen super hohen Movement Speed hatte, in die 5 und die auf den Shadow Dark Figuren stand der Movement Speed gar nicht drauf. Also es war voll geil. Ich habe es geliebt und die anderen nebendran haben die in die 3.5 converted auf 5.0, weil sie nur das 3.5er Buch hatten. Und ich war wirklich so, sag mal Leute, es ist wie früher. Ich lieb alles daran.
Das ist so schön.
Wahnsinnig geil. Einfach nur, also mal sozusagen, ne, wir reden super gern hier immer über Systeme und irgendwie auch suchen uns da immer Mechaniken raus, die uns irgendwie besonders gut gefallen und so, aber jetzt mal alle Mechaniken beiseite, ey, da hast du richtig gemerkt, es geht da gerade nur ums Hobby und nur um diese schönen Seiten des Hobbys, das ist vollkommen irrelevant. Wie gesagt, die einen da mit denen, die 5 Charakter, die auch noch selbst gemalt waren, also der Charakterbogen war selbst gemalt,
war nicht ausgedruckt.
Genau, und die anderen aber dann mit diesen Shadow Dark Charakter, wahnsinnig geil, wahnsinnig cool.
Ja, das ist mega schön. Ja, it takes me right back zu meiner Schulzeit, wo ich ein eigenes System geschrieben habe und das hat auch alles keinen Sinn gemacht und wir haben trotzdem gespielt und hatten eine gute Zeit. Das war vollkommen egal, ob es einen Wert zum Türen eintreten gab. Wir haben einfach gespielt.
Ja.
Es war so schön. Und das kriegt man auch, also, ne, da kann man freudig drauf zurückblicken, aber wir können da nicht nochmal hin, von daher schön, dass Sie das erlebt haben. Ey, aber ich habe mich jetzt gerade nämlich auch in ein neues System eingelesen, habe ein bisschen geschaut und zwar habe ich am Dienstag habe ich Wrath and Glory gespielt, das ist so ein 40k-System und war echt, also regeltechnisch voll in Ordnung, war richtig cool, aber halt die Welt ist so abgefuckt. Es war wirklich, also richtig, richtig grim, dark und auch das ganze Abenteuer, das kam auch mit so einem Disclaimer, was da alles passiert und es war echt so brutal. Also ich habe auch am Anfang gesagt, so hey, X und Pausenkarte auf jeden Fall, wir brauchen die wahrscheinlich ja nicht, aber es war so abgefuckt. Wir spielen das so Guardsmen und so, es macht gerade richtig Spaß und das System war auch irgendwie nett, also wir hatten dann so ein Tisch, Buch auf dem Tisch und haben dann so geschaut, wir mussten halt viel blättern, aber es ist schon auch schön, sich gemeinsam einzuarbeiten und so.
Ja, mag ich
auch. War echt richtig, richtig stark.
Cool, geil. Ja. Ich habe tatsächlich im Warhammer-Universum können wir eigentlich bleiben. Du hast mich total angesteckt mit Kill-Team. Und ich habe ich werde hier richtig, richtig verändert über diesen Podcast. Ich habe vorher eine Miniatur besessen. Jetzt fange ich hier mit Miniatur und habe mir jetzt auch ein Kill-Team gekauft, die Gellerpox Infected. Ich bin ganz gespannt, wenn die kommen. Ich habe noch keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich werde es aber mit einem gemeinsamen Freund von uns und Hörer von uns rausfinden, wie es funktioniert.
Das ist schön. Wir können das gerne machen, mal zusammen da irgendwie reinarbeiten. Ich mag das auch gerne. Das ist eine schöne Journey. Wie gesagt, ein ganz anderes Hobby, aber irgendwie dann doch so benachbart.
Ja, auf eine gewisse Art und Weise. Vor allem, ich finde diese Minis von diesem Kill-Team ziemlich cool. Deswegen habe ich die geholt, weil man die auch noch so anderweitig benutzen kann, auch mal noch fürs Rollenspiel.
Auf jeden Fall, das kann man auch 1:1 übertragen. Du kannst eigentlich auch mit den D&D-Minis kannst du andere Sachen spielen. Das ist auch richtig schön. Also,
absolut.
Die Miniaturen bleiben. Regeln und Spiele, die kommen und gehen, aber die Miniaturen bleiben. Die bleiben,
das stimmt.
Die bleiben bei einem. Das kann ich dir schon jetzt sagen. Schön, dass du den Plunge genommen hast. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Biest, aber mir macht es gerade viel Spaß. Wobei ich halt auch, also Rollenspiel gerade wieder komplett in mein Leben zurück ist. Ich habe zum Beispiel Winter's Daughter habe ich verliehen an einen Kollegen.
Die deutsche Übersetzung von System Matters. Ne?
Genau, ja, und die wurde dann geleitet, also während bei dir da diese Projektwochen waren, wurde quasi parallel bei mir auf der Arbeit ohne mich Shadow Dark Winter's Daughter gespielt, weil die es mal ausprobieren wollten. Und auch wieder ganz anderer Ausgang, ganz anderer Ansatz und so, natürlich auch anderer Spielleiter. Ich habe dann nur so danach gehört, wie das so war. Und echt toll, also hat Spaß gemacht. Ich glaube, das war jetzt
geil.
Jetzt habe ich das quasi geschafft. Ich muss es nicht mal mehr leiten. Ich gebe es nur noch weiter. Ich gebe das Buch ab. Richtig schön.
Ja, ich habe mir tatsächlich auch noch ein neues Buch gekauft. Ich weiß, du hast sowas, glaube ich, auch. Allerdings nur den kleinen Bruder praktisch davon, wenn ich es richtig
habe. Ich habe alles. Was hast du denn gekauft?
Ich habe mir nämlich gekauft das Giant Book of Battle Maps. Ich kann das wirklich, also auch wieder hier unbezahlte Werbung auf ein bisschen, aber die Revised Edition von diesem Giant Book, die Qualität von diesen Maps ist richtig, richtig gut. Für alle, die nicht wissen, was das ist, es sind einfach, ich wüsste jetzt gar nicht, wie viele.
Auf jeden Fall ein paar Seiten ringgebunden.
Also ich glaube, es sind irgendwie 31 Maps oder sowas um den Dreh. Also es ist wirklich wahnsinnig viel. Battle Maps, groß über zwei Seiten hinweg praktisch. Man klappt das immer doppelseitig auf mit so einem Ringbuch, mit so einer Ringbuchbindung in der Mitte, legt es auf den Tisch. Die sind bemalbar und abwischbar. Und man hat praktisch einfach so einen Untergrund, also mit, immer mit einem Grid auch drauf direkt. Und das sind wunderschöne Maps, die da irgendwie drauf sind. Tatsächlich finde ich jetzt diese Dungeon Maps, die finde ich nicht so geil. Also das brauche ich nicht so oft, außer wenn man vielleicht mal ganz kurz was improvisieren will oder so, okay. Ja. Aber was ich bisher mega geil fand, weil es die Immersion nochmal irgendwie so ein bisschen besser macht, weil es so dieses, ich lege das auf den Tisch und dann sage ich so, naja, ich zeichne euch das mal ganz kurz auf. Und bisher habe ich einfach immer da mein Grid auf den Tisch gelegt, habe das da oder auf ein Blatt Papier oder so. Und jetzt, wir sind so gerade in der Wüste in Dungeon World, deswegen klappe ich dieses Wüstending auf. Und dann ist da dieses cool. Und dann male ich da was drauf, ja. Oder irgendwie, wir sind da jetzt gerade irgendwie im Untergrund, alles klar, dann klappe ich jetzt irgendwie dieses. Also es ist irgendwie cool, weil es so dieses VTT-Feeling ein bisschen mit reinbringt. Gell? Also finde ich irgendwie
ist geil. Ist auch schön, also das Ding hat einige Vorteile. Ich benutze es manchmal super gerne, manchmal halt nehme ich lieber was zum Zeichnen, aber es ist echt nett, um Platz zu sparen, weil diese Bücher halt echt kompakt sind, die kann man auch mal auf einen vollen Tisch dann in die Mitte legen, man klappt das auf, da muss man nicht so eine ganze Tischdecke ausbreiten, die kann man nebeneinander schieben, das ist schon auch ganz nett, das heißt, man kann damit unterschiedliche Konstellationen machen und dadurch, dass man mit dem Whiteboard-Marker drauf rummalen kann, sind die auch schon sehr modular. Man muss halt mit Battlemap spielen wollen, ist klar, ist ein ganz eigener Spielmodus. Ja, ich habe die auch schon für Solo-Rollenspiel benutzt und bin dann durch den Dungeon gegangen und der war ja schon fertig und ich habe dann ausgewürfelt, wie es da weitergeht und so. Das war auch,
cool. Also, cool, ja,
das stimmt. Man kann das theoretisch auch für Tabletop benutzen.
Ja,
das geht auch.
Ja.
Das ist gar nicht so ganz so abwegig.
Also, tatsächlich, es gibt ja unterschiedliche Varianten davon. Es gibt ja irgendwie diese Big Books und die Giant Books. Und ich habe jetzt eben das Giant Book. Da entfällt tatsächlich dieser Punkt, dass du nicht die ganze Tischdecke ausbreitest. Ja. Weil es halt ja trotzdem irgendwie ein A3-Format irgendwie ist, was du doppelt aufklappst. Und dann ist es halt doch auch relativ groß. Ne? Was wird dann daraus A2? Wahrscheinlich, ne? Und das ist.
Ja, ich glaube.
Also
ein
das
bisschen
heißt,
mehr, weil es
ja
Ringbound
ist. Ja, genau. Also, das ist trotzdem sehr groß. Aber was für mich mega cool ist, hinten ist ja auch eine Map, die sozusagen nur ein Grid ist drauf. Ich habe, seit ich das habe, mein normales Grid nicht mehr benutzt, weil es ein bisschen kleiner ist als mein normales. Aber ausreichend groß genug für alles. Also, ich habe da zum Beispiel auch einfach den Winterstarter Dungeon drauf gemalt. Der passt da auch wunderbar drauf, ohne Probleme. Ja. Also sehr, sehr große Empfehlung von mir, von meiner Seite. Sehr, sehr cool.
Es besteht den Winterstarter-Test.
Es besteht den Winterstarter-Test, ja. Es ist so gut.
Na gut. Okay, jetzt sind wir aber mal, jetzt ist es mal gut.
Jetzt ist es aber mal gut, genau. Also man sieht, ganz kurz, die letzten zwei Punkte waren alles Sachen, in denen du mich beeinflusst hast in unserer Zeit, in diesen über 100 Folgen Podcast.
100 Jahre Podcast 100 jetzt schon.
Podcast. Genau, genau darüber wollen wir heute reden. Wir preppen heute ausnahmsweise mal nichts. Eine Themenfolge im weiteren Sinne ist es vielleicht, im engeren Sinne irgendwie nicht wie unsere Themenfolgen bisher, aber gibt schon ein Thema und zwar wollen wir mal zurückblicken auf es sind ja über 100 Folgen. Wir haben ja zwischendrin Sonderfolgen gehabt, die gar nicht mit in die Zählung gezählt haben, also eigentlich sind wir jetzt bei was weiß ich wie viele Folgen schon, also auf jeden Fall über 100
und über 100
Jahre. Da ist ganz schön viel passiert, super interessante Sachen und da wollen wir heute einfach mal so einen Blick zurückwerfen. Wie ist die Frage, Mirko? Wie wollen wir das denn machen?
Fragst du jetzt mich? Okay, weil ich die Antwort habe für euch. Wir haben nämlich eine KI gefragt, dass sie uns Fragen stellen soll und wir werden jetzt heute geinterviewt von dieser KI. Das heißt, wir haben die Fragen, wir haben sie nicht vorher angeschaut und das ist auch die Magie davon.
Ja, ich glaube auch, ich bin aufgeregt, das kann jetzt richtig scheiße werden, aber glaube ich nicht.
Wir gehen einfach rein und ich lese gleich die erste Folge, die erste Frage vor. Welche war eure allererste Rollenspielfolge und wie fühlt es sich an, wenn ihr daran zurückdenkt?
Ja.
Die hatten damals noch Titel, gell? Also so Doppeltitel.
Soll ich mal gucken? Also unsere allererste Folge war ja Folge 0, wo wir irgendwie ganz unbeholfen erklärt haben, was wir überhaupt machen wollen.
Ja, das war eigentlich mal wieder neu aufnehmen.
Nee, aber so unsere erste richtige Folge heißt, ich schau mal ganz kurz. Dämonische Teenager und sexbesessene Medusen. Also, ja. Um was geht's?
Sex sells. Ja. Wie fühlt es sich an, wenn wir daran zurückdenken? Es fühlt sich echt weit weg an, das kann ich zumindest mal sagen.
Fühlt sich wahnsinnig weit weg an.
Ja. Das ist lange her. Ich weiß nicht mehr, was wir da...
über 2 Jahre her auch. Ne?
Weißt du noch, was wir da geredet haben?
Ja, ich kann es hier kurz vor. Ich sehe, was sozusagen in den Shownotes steht. Ich wollte wohl meine Monster Hearts Runde, also Monster Hearts haben wir da auf jeden Fall gepreppt.
Cool, ja. Auch stark.
Monster Hearts Runde, einen Vertrag mit einem Dämonen aufpeppen. Ich glaube, da ging es um unseren Infernal, der so einen Vertrag mit einem Dämonen machte, wenn ich zurückdenke. Und der saß immer in so einem Auto und hat sich immer im Auto mit dem getroffen, mit diesem Dämon. Und man hat immer praktisch nie den Dämon gesehen, sondern immer nur die Augen im Rückspiegel. Also so haben wir das zumindest beschrieben. Und dann haben die immer...
Das ist cool.
Genau, und dann haben die praktisch immer gesprochen. Genau, und da ging es eben drum. Und du wolltest einen Kampf... mit Medusen, in denen die 5 spannender gestalten.
Oh, das ist Odyssey of the Dragon.
Das ist Odyssey of the Dragon auf dieser Insel mit den Medusen, die so unten in diesem, auf dieser Insel der Medusen, und da waren dann so komische, so leicht bekleidete Menschen auf den Betten und sowas. Ne? Erinnere ich mich richtig?
Ja, ich habe die gesamte Karte.
Deswegen waren die auch
in diesem Tool. Ich habe die in diesem Tool nachgebaut und wir haben dann diese Karte erkundet und ich habe das damals noch in Foundry geleitet und da gab es so ein Blut-Plugin und da war ich die ganze Taschen voll mit Blut irgendwann, weil das komplett übertrieben war. Das ist echt lang her. Vor allen Dingen, es war eine andere Zeit, ne? Also da habe ich ja nicht aus Spaß Foundry gespielt.
Das stimmt,
Also da war Podcasten ein guter Ausweg, um von der Realität wegzukommen. Und jetzt es fühlt sich an, als wäre es viel weiter weg, als es wahrscheinlich ist. Auf jeden Fall ein anderes Leben.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Krass. Ja, aber voll interessant. Also Monster Hearts damals, ganz spannend. Ich frage mich nur, ob es das erste Mal oder das zweite Mal Monster Hearts war. Ich glaube, das erste Mal noch. Bin mir unsicher.
Ich glaube, ja. Ich glaube, es war die allererste Season, oder?
Ja, ich glaube auch, ja.
Ich glaube auch.
Also ganz, ganz interessant.
Ja, wie ist dein Gefühl, um die Frage zu beantworten?
Wenn ich daran zurückdenke, gut, es war irgendwie sehr aufregend, auch so einen Podcast zu starten, aber ich glaube, wir sind ganz gut reingekommen sozusagen. Ich finde, hier sieht man total noch ganz interessant, ne? Ich spiele so ein Drama, so ein Romance-Drama-PBTA-System und du hast so den D5 in Foundry geleitet. Also da waren wir noch an vielen Stellen weit entfernt voneinander, was so die System, den Umgang mit rollenspielenden Systemen anging. Genau,
zumindest also, das Core-Gameplay war weit voneinander entfernt, aber es war unheimlich interessant auch zu sehen, wie wir unterschiedlich an dieses Thema rangehen. Oh, weißt du noch, diese Andacht mit den Kerzen, als dieser eine, weißt du das noch? Da ist ein Charakter gestorben und ich habe, glaube ich, dafür plädiert, dass die ganze Gruppe, die ganze Schule trauert. Also das ist nicht ein NPC gestorben. Boah, das weiß ich auch noch. Das war richtig schlimm auch.
Richtig, weil nicht mal Downbeat. so einer mal sterben konnte, der NPC, sondern
die ganze Schule.
Das war dann ein richtiges Ding plötzlich, ja. Das stimmt.
Oh, das war noch von Twin Peaks abgeleitet. Ja, das war echt cool. Also irgendwie, ich fühle mich auch. Ich bin so dankbar für die Zeit, dass wir so weit gekommen sind und irgendwie auch stolz darauf, wenn ich so dran zurückdenke, was wir schon gemacht haben. Okay, bist du bereit
für den nächsten? Ich bin bereit, na klar.
Gibt es eine bestimmte Begegnung, einen Moment oder eine Entscheidung aus einer vergangenen Folge, die euch bis heute besonders in Erinnerung geblieben ist und warum? Da muss man die Stille rausnehmen hier. Ich weiß nicht warum, aber mir ist auf jeden Fall der Moment mit der Lava, das war auch relativ zu Beginn, in Erinnerung geblieben. Und wir referenzieren den auch manchmal noch. Mhm. Da habe ich danach gesucht, wie ich diesen Kampf besser machen kann in so einer Lava gegen so Echsenmenschen. Und du meintest, ist doch vollkommen offensichtlich, die Lava beginnt so zu steigen und die Arena verändert sich, wo die kämpfen. Und das war so ein Moment für mich, wo ich gemerkt habe, wenn jemand anderes auf ein Problem draufschaut, hat der einfach durch diesen neuen Blickwinkel schon oft einen Beitrag, den er dazu leistet und zeigt einem oft so Sachen, die man gar nicht mehr sieht, die man gar nicht mehr in Betracht zieht. Und die ist auf jeden Fall auch, der ist sehr in Erinnerung geblieben. Mhm. Vielleicht ist es nicht der krasseste, aber der ist auf jeden Fall noch sehr stark da.
Und der ist auch lange her. Also es gibt tatsächlich einige Momente, und Entscheidungen. Also ich finde tatsächlich, was mir immer im Gedächtnis bleibt, ist das Gänsefest. Das Gänsefest bleibt mir immer in Erinnerung.
Damals in Zia Denan.
Damals in Zia Denan, ja. Was mir auch in Erinnerung bleibt, ist der Nebel auch in Zia Denan. Das fand ich auch irgendwie geil. Oh. Das war ganz, finde tatsächlich auch fast schon eine Weiche, weil wir so eine Art von Idee damals bis dahin noch nicht wirklich benutzt hatten. Und dann seitdem ja relativ oft, also so die Verschmelzung von Spieltisch und Immersion praktisch oder der Fiktion.
Hm. Also, meinst du dieses, dass man seine Ängste
aufschreiben und dann wird es so irgendwie, also das fand ich irgendwie sehr, sehr cool, ne? Also da sind die Figuren ja in einen Nebel rein und wussten nicht, was dahinter liegt und wie man durchkommt, aber haben praktisch den Sprung gewagt, auch in D&D damals bei dir noch in der Zia Denan-Kampagne und genau, und mussten dann ihre größten Ängste aufschreiben, genau, ja, also fand ich sehr cool. Und was mir auch immer im Gedächtnis bleibt, sind die Katzen als Heilmittel gegen die Dämonen in What's Up the Week, ja.
Da muss man die Katzen nämlich jagen. Da muss man die Katzen
fangen, das fand ich
auch. Also, auch letztens wieder dran gedacht.
Ja, das ist schon richtig bescheuert einfach.
Das war zu dieser Ägypten-Thema in dem Rippers für Monster of the Week.
Das war die allererste, das war, glaube ich, eine der ersten Folgen zu Monster of the Week London Dawn, ja. Es war auch in der ersten Staffel noch mit Walter, damals noch dem Neffen von dem Vampir, der aber so ein alter Mann war. Also cool.
Ja, okay, ich werfe noch die Hefeteighexe mit rein, weil ich auch oft dran denke, weil da haben wir nämlich auch einen Spieler einfach in den Käfig da gepackt und war so, der ist da und ihr könnt ihn da retten und dann konnte der neue Spieler mit dazukommen. Und da kann der sich heute noch dran erinnern.
Ja.
Also,
das
war echt stark.
Ja, es gibt ganz viele. Also, auch so das Motiv der Zeitreise. Ich habe neulich auch bei uns auf Instagram gibt's auch so habe ich mal irgendwann so ein Buffy-Meme auch gemacht mit Zeitreisen, weil ich immer so geil auf Zeitreisen irgendwie eine Zeit lang war und ständig das machen wollte. Ja, also.
Auf jeden Fall, ich weiß auch, du hattest mal in der Session Zero gesagt, keine Zeitreisen oder sowas. Und dann konnten wir uns nicht an dem Theme bedienen. Und eine Sache, die jetzt auch bei mir hier liegt, die einfach near and dear to my heart ist, ist das ID-Kartenset.
Das stimmt.
Haben wir viel benutzt und vor kurzem erst wieder. Und bin jetzt auch hier, ich habe sie auch am Tisch. Du kannst mich jederzeit eine ID-Karte ziehen lassen. Okay, ich würde sagen, wir gehen zur nächsten.
Klar.
Welches war euer liebstes Setting oder Szenario, das ihr in einer früheren Folge erkundet habt und was hat euch daran so fasziniert?
Willst du anfangen oder soll ich?
Erstmal mad respect an die Frage.
Ist eine gute Frage. Ja.
Fang gerne an.
Also, ich glaube, was ganz großer Teil des Podcasts irgendwie geworden ist über die Zeit, ist in jedem Fall tatsächlich diese London Dawn Geschichte.
Ja,
ich glaube, das ist Monster of the Week im viktorianischen Edwardian, irgendwie an der Grenze, keine Ahnung, also um 1900 London. Warum finde ich das so interessant? Ich finde, die Thematik holt mich unglaublich ab, sonst hätte ich es auch nicht irgendwie gemacht und diese Kampagne angefangen, klar. Aber ich fand es cool für uns auch, weil es so Tropes sind, die man kennt. Und man konnte sich einem unglaublich riesigen Schatz an, ja, irgendwie zumindest sich nicht so verbraucht fühlenden Tropen bedienen und Dingen und die da alle reinballern. Und es war irgendwie, es war super, was wir auch war ja auch eine wahnsinnig
wilde Sherlock Fahrt, Holmes. Ne?
Am Anfang angefangen noch mit ägyptischen Dämonen und Vampiren und schieß mich tot. Und dann sind wir irgendwann plötzlich zu Feen und dem Erlkönig und Sherlock Holmes und also, cool, geil. Ich fand's, das hat mich wirklich, wirklich begeistert und fasziniert nach wie vor. Hat ein Spieler gesagt, er hätte auch eigentlich wieder Bock, da noch weiterzuspielen. Ich so, ja gut, wir können halt schlecht weiterzuspielen, aber da irgendwie ein Sequel oder sowas, vielleicht wird es auch nochmal bald mal kommen. Ich glaube, das hat unsere ganze Runde noch nicht losgegangen. Und tatsächlich diese Zia Denan-Sache, diese Kampagne, auch der Start im Sumpflager und alles, das hat mich schon auch... auch wieder für Fantasy auf eine gewisse Art und Weise begeistert. Also von daher.
Ja, ich muss sagen, also als du das gerade gesagt hast, war auch gleich mein erster Gedanke war so Sherlock Holmes, der irgendwie mit diesem Dämon im Bunde ist und quasi mit seiner Logik in dieser Welt nicht weiter kann und dann dieses klassische Holmes-Trope, aber er erscheint und kann irgendwie so helfen. Ah, ganz toll. Also es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, ich glaube auch, Zia Denan hat irgendwie so einen Platz in meinem Herzen. Und da gab es eine Sache, die ich richtig, richtig stark fand. Und es war wirklich, der Anfang war bombastisch. Diese, ja. Es ist irgendwas, was passiert, wenn du so ein kleines Setting gibst, in dem die Spieler mit festen Regeln spielen können. Und da gibt es dieses so, ihr seid irgendwie in dieser Kolonie und ihr versucht in der Kolonie zu überleben und es sind irgendwie Verwandte von euch. Das fand ich richtig, richtig, richtig stark. Also,
ja, du hast vor allem, du hast da vor allem auch so viel mit One-Shots im Spiel experimentiert, ne? Also, ihr hattet dieses Zwergending zwischen zwei Staffeln. Ja. Du hattest am Anfang diesen One-Shot, bei dem sozusagen diese Kristallexplosion ursprünglich stattgefunden hat und die Magie wieder erwacht ist.
Stimmt,
und so.
Also, mit AGA zwischen rein, genau, also, wo dann so die.
Das verschiedenen... ganz viel, das hat sich super dynamisch angefühlt. Also, so, ich habe es gar nicht mitgespielt, ne? Und das fühlt sich total dynamisch für mich an. Auch mit diesen Quotes am Anfang, also die ganzen Welt Artefakte, war so greifbar.
Die ganzen Artefakte, die Leute aus dem Dorf sind, also sie treffen geil, nach und nach diese sprechenden
Artefakte.
Das ist
eine der besten Ideen, die wir hatten, glaube ich, in diesen
Folgen. Also, liebe ich. Ja, nee. Ja.
Genau, also.
Ich glaube, dieses Motiv von dem Agianit und wie sich das auf die Welt auswirkt auch. Und auch, dass das so in Fergas geändert hat. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Ja. Also, muss ich ehrlich sagen, hat mich sehr...
Der Rest war natürlich auch cool, ne? Aber wir haben jetzt ja was rausgekriegt. Also jetzt auch diese Rise of the Five Sache finde ich auch nice.
Ich liebe auch gerade das Shadow Dark, aber ich
glaube, das Shadow Dark. Ich finde halt alles so cool, ongoing. Aber die sind so richtig. Diese beiden Sachen haben uns ja schon wirklich lang begleitet. Also
ich trage auch Agianit. Ich trage auch Agianit im Herzen. Also es ist echt so, wenn ich diese Kristalle rausgebe, das werden für mich immer kleine grüne Agianit-Kristalle sein. Genau. Vielleicht sagen wir das in 100 Jahren anders.
Wer weiß.
Okay, dann gehen wir zur nächsten. In welcher vergangenen Folge habt ihr eine besonders herausfordernde Herausforderung gemeistert, die euch als Team enger zusammengeschweißt hat?
Ja, okay.
Also herausfordernde Herausforderung, kleine Abzüge in der B-Note, aber finde ich schon.
Gar nicht so einfach.
Finde ich auch tatsächlich schwierig. Und ich glaube, es ist so am Mittpunkt passiert, wo wir beide wo wir getauscht haben. Wo ich angefangen habe, PBTA zu spielen und etwas freier zu spielen und du quasi dann mit Dungeon World in dieses Fantasy reingegangen bist. Und ich glaube, es war tatsächlich auch herausfordernd, dem quasi in den Schuhen des anderen zu gehen und gleichzeitig da irgendwie noch so einen Input zu geben, weil man ja schon so viel drüber gesprochen hatte.
Ja.
Und auch das Ganze, was man da irgendwie mitgenommen hat. Aber ich glaube, wir haben enorm viel daraus gelernt. Also, wie du schon gesagt hast, ne, wir haben uns auch einfach verändert. Wir sind aufeinander zugegangen.
Wahnsinn, ja.
Und ja, haben uns auch, glaube ich, aufeinander zubewegt. Und ich glaube schon, dass wir, also, ich kann das jetzt mal sagen, ist jetzt irgendwie auch so ein wholesome Moment vielleicht, aber ich finde, wir sind tatsächlich als Team ziemlich eng zusammengerutscht.
Absolut, ja.
In dieser Zeit. Gut.
Ja, total. Ich glaube, ich kann es auch nicht runterbrechen auf jetzt eine Herausforderung. Ich glaube, es gab einige Sachen, die interessant waren. Ich glaube, für mich war die Herausforderung, oder ich denke für dich auch, dieser Annäherungsprozess an sich, auch was so dieses Thema angeht, ne? Weil ich, also dass ich jetzt irgendwie über Fantasy spreche, jetzt Fantasy spiele, das wäre über zwei Jahren noch undenkbar gewesen.
Ja.
Oder irgendwie auch, auch mit Cyborg oder sowas, also nichts hätte mir entfernter gelegen damals. Also, und das ist, glaube ich, super, super interessant. Und ich glaube, für dich war es auch am Anfang herausfordernd. Irgendwie, wir haben angefangen mit Monster Heart, ne? Also auch ein System, was dir und eine Art von Handlung, die dir ganz, ganz entfernt lag irgendwie. Also im Sinne von Rollenspiel, oder? Also nichts gewesen.
Zumindest, also ich habe ja schon auch in PBTA reingespielt, aber ich war schon immer sehr Fantasy-focused, das stimmt schon. Ich glaube schon, dass wir da uns sehr aufeinander zubewegt haben.
Ich meine so Teenie-Drama einfach als Genre, das meine ich jetzt
speziell. Okay, ich glaube Teenie-Drama ist auch immer noch. Ne? Aber weißt du, was lustig ist? Ich spiele ja bald Passion de la Passion, also ist nicht mehr lange hin.
Ja.
Und ich glaube, da haben wir auch schon uns sehr, sehr angenähert. Absolut. Und man darf nicht, also um diesen Podcast herum passiert sehr viel. Um den zu machen, muss man Rollenspiel leiten. Und um das zu machen, braucht man mehr als nur jemand, der einem hilft beim Vorbereiten, sondern manchmal braucht man auch jemanden, der einem hilft dabei, so den das weiterzuführen. Und wir leiten jetzt auch einfach schon seit über 100 Folgen so ein Rollenspiel. Das ist auch schon krass. Und ich glaube, das hat uns auf jeden Fall auch enger zusammengeschweißt. Deswegen ist es schwierig, das auf eine Folge zu bringen.
Ja. Okay, dann nächste Frage, oder?
Ja. Gab es in einer der früheren Episoden ein unerwartetes Ereignis, das den Verlauf der Handlung völlig verändert hat? Wie habt ihr darauf reagiert und welche Auswirkungen hatte es?
Ich würde sagen, immer wenn es bei mir an der Tür klingelt, werden wir aufnehmen, oder? Ein unerwartetes Ereignis. Und dann müssen wir immer stoppen. Nee, ich... Gab es ein, es klingelt wirklich überproportional oft bei mir an der Tür in unserer Aufnahmezeit.
Ich nehme das nicht so wahr.
Ich finde es schon.
Ich finde es nicht, dass ich schon. Ich überlege auch gerade, ob es wirklich was war, was sich vielleicht so aus dem Prep ergeben hat, wo es dann so, wir beide zu einem Schluss gekommen sind, wo wir beide so, also ich glaube, das hatten wir schon, ne, dass wir so einen Moment hatten, wo wir so, ah, stimmt, eigentlich ist das so. Und dann hat es so ein, sind wir so abgebogen, obwohl wir eigentlich in eine ganz andere Richtung gedacht haben und es hat sich so aus dem Prep ergeben. Ich glaube, mir fällt jetzt aber tatsächlich nichts ein auf Anhieb, was die Handlung völlig verändert hat, weil Outline haben.
Ich glaube, es gab schon Dinge, also Handlung im Sinne von des Podcasts offensichtlich nicht. Ich glaube, wir haben uns schon natürlich irgendwie, oder das Ganze hat sich natürlich schon weiterentwickelt, das ist ganz logisch, aber
doch, es gab eins. Oh, ich habe eins. Okay, aber, ich kann das sagen, das war bei den Zwergen, als der Imp mit dieser Kugel weggeflogen ist und die uns unsichtbar gemacht hat. Und das hat wirklich das gesamte Ding, das war nicht im Prepcast selbst, sondern das war ein Ereignis, wo auf einmal nicht mehr die Kugel von Shirit im Besitz der Bösen war, weil sie sind ja gekommen, um es zu holen und der Imp hat es direkt zur Hauptgruppe gebracht. Ja, und das hatten wir auch irgendwie nur so, weil der auch selbst einen Sumpfelfen gespielt hat und bei den Zwergen war und das auch kannte, die Geschichte und so. Das hat wirklich die Story auch verändert. Ja. Also darauf war niemand vorbereitet und ich kam da zurück und war so, holy moly, die 5. Edition hat gerade dazu geführt, dass sich die Story verändert hat im besten Sinne.
Ja, so. Das stimmt.
Das war echt vollkommen unvorhergesehen.
Es gab schon einige solche Sachen, die interessant. Also, wenn ich auch überlege, ich meine auch zum Beispiel der Rote König als Figur ist was so völlig random im Podcast entstanden ist, als einfach so ein Name, ohne dass wir irgendwie uns was dazu überlegt haben. Und der ja die ganze zweite Staffel
London Dawn.
Das war ein Secret, ja. Es war ein Secret, ja, tatsächlich. Und dieses Secret, was irgendwie jemand von uns einfach in den Raum gestellt hat, was ich dann aufgeschrieben habe, das hat uns ja die ganze zweite Staffel über begleitet mit einem wahnsinnig epischen Finale. Ne? Also
ich habe mich als Roter König verkleidet, so episch.
Stimmt, du hast dich sogar als Roter König verkleidet. Ja, gute Party war das. Also ich glaube, es gab da schon, absolut. Ich glaube, es gab schon da sehr, sehr, sehr viele solcher Ereignisse oder solcher Ideen. Das finde ich, glaube ich, das Interessante daran. Ne? Also das ist diese unerwarteten Ereignisse, eher so Sachen, du hast vorhin das mit der Lava gesagt, das referenzieren wir immer so, weil es so basic ist, also es klingt so blöd, aber, ne, aber wir hatten ja ganz viele solcher Momente jetzt in diesen über 100 Folgen, wo irgendjemand irgendwie sagt so, ja und was ist, wenn das und das jetzt passiert? Das ist so dieses Indiana Jones Ding, weißt du, so, ja, Harrison Ford hat jetzt den Durchfall des Jahrtausends, was machen wir denn jetzt? Und dann sagt irgendjemand so, ja, warum erschießt er den jetzt nicht einfach? Und dann sagen also, ja, Alter, okay, krass. Und es trägt einfach in so hohem Maße zur Coolness dieser Figur bei. Diese eine Szene. Und das ist, ich glaube, dieser Schmetterlingseffekt sozusagen, das haben wir ja unzählige Male in der vergangenen Zeit gehabt. Also,
total, ja. Und ich glaube, wir wissen es auch immer mehr zu schätzen. Sowohl, wenn es aus dem Spiel passiert, ja, also dieses so, damit hat wirklich keiner gerechnet, dass das jetzt passiert, ne? Auch wenn eine Spielfigur stirbt und man dann auf einmal den ganzen Plot nochmal anders beäugt und dann eine One-on-One-Session macht und so, aber ja, hey, als diese Kugel unsichtbar wurde und er weggeflogen ist und ich so gelesen habe, was die Fähigkeit ist und war so, nee, ist okay.
Klar.
Na gut, dann kriegt er jetzt halt die Kugel, das war echt super.
Ja.
Okay.
Cool, nächste Frage.
Welche Figur oder Nichtspielercharakter aus einer früheren Folge hat bei euch einen bleibenden Eindruck hinterlassen und warum denkt ihr, dass sie so unvergesslich ist?
Ichabod Crane. Bei mir ist Ichabod Crane. Ichabod Crane, schauen Sie doch hin. Ist einfach die also eine und Sherlock Holmes offensichtlich. Wahnsinnig witzige Figur oder Figuren. Super, super cool funktioniert, ja. Also, warum? Ja, weil die, also es war halt, naja, das ist schwer zu sagen, weil man halt hier bei uns am Tisch war halt wahnsinnig iconic, diese Figur, diese NPCs ja, einfach, weil die halt ständig wieder also wenn so NPCs auch ständig wieder auftauchen, immer nur Probleme bereiten und du wirst die einfach nicht los. Wahnsinnig cool. Hat sich total eingebrannt bei mir.
Ich glaube, eine Figur, die auch tatsächlich in diesem sehr nahen Kontext war, war Iral und der Krähenbund. Die haben immer wieder
bei mir sehr... Auf jeden Fall hat sich auf jeden Fall sehr eingebracht, weil sie halt auch einfach diese Zwergengruppe gewonshottet hat mit dem Feuerball. Ja, das ist einfach eine der witzigsten Sachen überhaupt. Also, ach so? Okay. Dann Feuerball. Wahnsinnig cool. Hat sich sehr, sehr gut angefühlt, ja.
Diese NPC-Gruppe war auch super. Und ich habe auch schon, also wir haben ja eine höhere NPC-Gruppe und ich habe die in der Hinterhand. Ich warte nur drauf, sie reinzuwerfen. Aber Iral ist bei mir total auch geblieben. So tatsächlich auch dieser Sherlock Holmes-Moment, ne? Es geht so alles in so eine richtige, in die richtige Richtung. Und ich weiß, da, also es gab viele Figuren, die bei mir gespielt haben, ich fand die alle cool. Aber Baywin Belsun, die erste, der nur dann als Spielerfigur, die sowohl diesem Sünder, den sie irgendwie richten müssen, den Kopf abschlägt, der quasi symbolisch für Fergast steht und dann aber auch Fergast den Kopf abschlägt und damit quasi dieses so. Geil. Das war schon auch ein Moment, der bei mir geblieben ist und die Figur auch. Also die steht bei mir auch angemalt im Regal und ich sehe sie jeden Tag und das ist Baywin Belsun. Das war schon für mich was Besonderes. Ich lieb die alle, aber die ist wirklich auch.
Ja, bei mir sind es, also Spielerfiguren, glaube ich, auch so gut wie alle, also offensichtlich alle aus allen Kampagnen, die wir jetzt bisher gespielt haben. Die Figuren waren dadurch, dass die Kampagnen so reich geworden sind, auch durch unseren Podcast, ich glaube, dass davon profitieren natürlich dann auch die Spielerfiguren wiederum und von den, dadurch, dass die wieder angereichert werden und reicher werden, profitiert dann wieder die Spielrunde und dadurch dann auch wieder der Podcast. Also es ist eh so ein Kreis. Der mir zum Beispiel auch super heftig im Gedächtnis geblieben ist, weil wir so wenig über Monster Hearts auch gesprochen haben. Erinnerst du dich noch an diese Sache mit der Kamera?
Ja.
Ich weiß den Namen nicht mehr, aber diese Figur war auch so cool, weil es dieser Nerd war, der dann da einfach halt irgendwie mit diese Kamera besessen hat. Das fand ich auch mega cool. Also,
ja, da
geile, geile. Das war gut, deine Idee damals noch und das war wahnsinnig cool, ja.
Ja, das war echt gut. Ich glaube, Sherlock Holmes auch auf jeden Fall. Also, ich glaube, warum der so unvergesslich ist, weil das mein Ansatz an dieses Genre war und wir dadurch so tief eingestiegen sind. Das war auf jeden Fall der NSC, weil ich da das erste Mal so richtig verstanden habe, so, ah, cool, ich habe eine Faszination zu dem Genre. Ich muss nur quasi verstehen, wo die mich hinzieht. Ja. Und dann habe ich so meinen eigenen Ansatz daran gefunden. Ja,
auch, dass wir so alles figurenzentriert, also es kam irgendwann auch, wir haben das vorher schon immer gemacht, aber dass man es benennen konnte, dass sozusagen im Urban Fantasy auf jede Art und Weise sozusagen alles an Figuren gebunden ist und jede Figur ihren Preis hat, sozusagen. Das ist, was wahnsinnig gewinnbringend war.
Hey, stimmt, du hast doch zwischendrin mal Vampire geleitet, gell? Es waren ja schon auch, waren auch ganz schön viele Systeme.
Klar. Mann. Na gut. Okay. Nächste Frage gerne.
Welche Mechanik oder Regel aus einer älteren Folge hat sich als besonders kreativ und bereichernd für das Spielerlebnis erwiesen? Boah. Also auch wieder, ich snuff Respekt an die Frage, die finde ich richtig gut.
Boah.
Ich glaube.
Also nicht, weil es so schwer ist, sondern boah, das ist ja wahnsinnig viel. Aber sprich ruhig erstmal.
Es ist eine ganze Themenfolge. Auf jeden Fall. Da könnten wir jetzt viel drüber sprechen. Lass uns mal ein wenig drüber sprechen.
Ja.
Ich glaube, das zielt so ein bisschen auch auf unsere Prep-Ansätze ab, was wir so gemacht haben, was enorm dankbar ist. Und wir haben es schon erwähnt, ich glaube, die Geheimnisse ab und zu machen, ist sehr stark. Und über die Geheimnisse zu sprechen, weil man die gut mit an den Tisch nehmen kann. Und was ich auch sehr gerne mag, ist am Anfang die Spielfiguren zu wiederholen und denen so kleine Titel zu geben.
Ja.
Und das hat mir sehr geholfen, einfach mehr mich reinzufühlen, wer da tatsächlich dann mitspielt. Und dann preppt man auch immer ein bisschen für die Figuren mit. Finde ich sehr, sehr stark.
Ja, ich glaube, die ganze Ja gut, die Frage ist, was ist auch Mechanik? Was ist, war die Frage Mechanik?
Ja, welche Mechanik oder Regel aus einer älteren Folge hat sich als besonders kreativ und bereichernd für das Spielerlebnis erwiesen?
Ich glaube, dass wir irgendwann verstanden haben, dass jedes Genre irgendwie so seine Art von Kernfrage hat, immer.
Ja.
Und die, oder Kerngrundsatz, würde man vielleicht eher sagen. Und dass, wenn man sich daran hält, auch alles genrekonform ist und dadurch cool und, und gut. Genau, und ich glaube, dass dabei die Lazy DM Prep, die du ja gerade eben schon angeschaut hast, natürlich eine riesige Rolle bei uns spielt, das ist ganz klar, ne? Haben wir jetzt auch schon, hatten wir ja schon häufiger so mehr als Witz irgendwie auf Social Media, dass irgendwie Leute mal sagen, man kann wahrscheinlich nicht Rollenspiel-Prepcast hören, ohne sich früher oder später irgendwas von Sly Flourish zuzulegen. Ja, da habt ihr vielleicht recht. Genau, aber ich glaube, das hat uns schon hat schon wahnsinnig getragen einfach, ne? Ich glaube, das ist schon krass. Genauso auch bei Monster of the Week haben wir viel zusammen vorbereitet, auch eben diese Mystery-Struktur sozusagen, diese Checkliste. Oh, ja. Ich glaube, das ist auch wahnsinnig cool gewesen. Ideekarten als mechanisches Ding.
Genau, das wollte ich noch sagen, Also Ideekarten werfe ich auf jeden Fall mit rein.
Und Gnomentarot, erinnerst du dich noch, haben wir auch benutzt.
Habe ich immer noch. Ja. Ach, geil. Ein schönes Gnomentarot. Genau, also so Inspirationskarten zu ziehen, um sich ein bisschen aus dem Rut rauszubewegen, also ein bisschen aus dem Musikgang, und dass man immer wieder an dieselben Sachen denkt, das war immer sehr inspirierend. Und die Ideekarten haben wir jetzt ein paar Mal schon gedroppt. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass die bereichernd sind für den Moment.
Absolut. Ich glaube, es gibt auch halt Mechaniken und Regeln von Systemen, die wir mittlerweile zusammen vorbereitet haben, die sich auch so durchgezogen haben, ne? Also teilweise auch vielleicht gar nicht durchgezogen, aber in dem Moment wahnsinnig bereichernd einfach waren. Zum Beispiel, was ich immer wieder denken muss, ist das Schloss der 1000 Wege. Die Mechanik. Oh, ja. Also, dass wir so angefangen haben in PBT auch, relativ schnell angefangen haben, Custom Moves zu machen.
Stimmt,
zusammen. Was, glaube ich, auch super sinnvoll und nur im Sinne jegliches PBTA-Systems eigentlich ist, schnell Custom Moves zu machen, um das einfach zuzuschneidern. Und ich glaube generell das finde ich sehr interessant, weil wir ja diese Idee der Custom Moves auch in alle anderen Systeme übernommen haben, die gar keine Moves haben. Ne? Wir haben ganz schnell dann irgendwie in D&D, in Shadow Dark, in allem eigentlich, na dann mach doch einfach sowas wie einen Move. Ja? Und ich glaube, das ist schon eine Sache, die sehr, sehr cool ist, genauso wie wir die Lazy DM Prep und Fraktionen und alles Mögliche halt genommen haben und auch auf PBTA-Sachen übertragen haben, wo es eigentlich gar nicht beheimatet ist, aber wo es super sinnvoll ist und trotzdem Sicherheit gibt. Genau, also mega cool.
Ja, total. Ich glaube, wie gesagt, die ID-Karten sind auch richtig gut. Custom Moves ist top. Ich überlege gerade, es gibt schon so ein paar Sachen, die ich aus Shadow Dark auf jeden Fall, also die ich nicht mehr hergeben kann. Ja. Und so random Tables, auf die man würfeln kann. Ja. Manchmal ist das für mich sehr angenehm. Und ich weiß nicht, wir haben damals auch den Morgborg Creature Generator benutzt und sowas. Und der war auch sehr, also man kann diese random Tables tatsächlich auch gut benutzen in anderen Systemen. Und ich glaube auch, der Sly Flourish Companion hat auch, glaube ich, das ein oder andere Mal ganz dankbar Zufallstabellen geliefert. Das
glaube ich auch, ja.
Und ich weiß sowas immer mehr zu schätzen. Also wenn ich ein Buch bekomme mit Fließtext, bin ich meistens schon raus. Was ich gerne mag, sind Stichpunkte und Tabellen, auf die ich würfeln kann, und so gut runtergebrochene Sachen. Das liebe ich immer total. Und gerade diese Tables, die bleiben.
Absolut.
Okay.
Cool, nächste Frage.
Welche emotionsgeladene Szene aus einer vergangenen Folge hat bei euch einen starken Eindruck hinterlassen und warum war sie so bewegend?
Hoi. Also ich weiß auf jeden Fall, weil ich es halt erlebt habe am Tisch, das habe ich, glaube ich, damals dann auch erzählt. Ich glaube, mit einer der heftigsten oder mit einer der emotional geladensten Szenen, die mir jetzt auf den ersten, es gab wahrscheinlich noch eine Vielzahl andere, also ich glaube, war auch da im Schloss der 1000 Wege, als sozusagen da ging es ja darum, für alle, die sich nicht mehr dran erinnern können, das ist schon wahnsinnig lange her, ging es ja darum, dass praktisch die Bestie von London da gefunden wurde, weil es sozusagen der Frankensteins monsterige zusammengesetzte Sohn in Anführungszeichen dieses Doktors war, der praktisch eine Seele aus dem Nichts erschaffen hat.
Ja.
Und die sozusagen, es gab dann diese Hunde, diese Höllenhunde, die praktisch immer mit so einem Nebel kamen, um irgendwie die zu holen.
An die kann ich mich auch noch
dann,
sehr gut erinnern.
Ja, und dann wurden die, und dann wurde praktisch, haben sozusagen die Figuren entschieden, dass sie jetzt, also war so die Frage, was machen sie jetzt, wie gehen sie jetzt damit um? Und am Ende in so der ganz intensiven Situation haben sie sich dann praktisch dafür entschieden, die Türen zu öffnen und diesen Nebel und damit auch die Höllenhunde reinzulassen und den dieses frisch erschaffene Wesen da praktisch so den Sohn von Dr. Banks zu entreißen irgendwie, und der hat geschrien, also da hatten wir echte Tränen am Tisch. Und es war sicherlich nicht das einzige Mal, jetzt auch vor kurzem erst diese Charaktertodszene mit Oliver Starkfuß war heftig emotional auf jeden Fall. Wir hatten echt einige, ich glaube insgesamt auch der Abschluss von London Dawn auch, war krass auch, wie dann irgendwie diese beiden Brüder voneinander praktisch getrennt wurden, der eine hat den Platz des Erlkönig eingenommen, der andere irgendwie für die Menschen tätig und so, also waren echt einige Szenen, bei Monster Hearts genauso, das war cool, bei dir gab es ja aber auch einige Szenen, die krass waren, also auch
ich glaube meine, also das Emotions Stärkste, was bei mir noch so richtig da ist auch, ist der Endkampf gegen Fergus, weil der hatte zwei enorme Emotionen. Da gab es einmal, also ich habe ja gesagt, Endkampf, halt harter Kampf, kann halt sein, dass jeder stirbt. Dann ist halt die Geschichte so. Und es war ja also wirklich unfair, wie stark dieser Drache war. Und die haben ja wirklich nur um Haaresbreite da gewonnen. Ich habe da nichts gefatscht und nichts. Und die haben ja dann quasi die Ageanid-Splitter aus dem Boden geschlagen und sich quasi in den Körper gerammt, damit sie diese Energien freisetzen können. Mhm. Und nur so haben sie sich dann irgendwie aus diesem Griff des Fergers befreien können, überhaupt zu kämpfen. Dann ist ja Morgoth gestorben tatsächlich und wurde ja der Kopf abgebissen. Und als sie den Kampf gewonnen haben, da wurde am Tisch also gejubelt und geschrien. So, also wie ich das ganz selten erlebt habe, weil der Kampf halt wirklich gnadenlos war und meine Spieler das richtig gefühlt haben. Und diese Epilog-Szene, in der Morgoths Tochter, ich glaube Enkelin, dasteht und am Grab ist und wieder die Axt dabei sich hat, die gibt mir jetzt noch Gänsehaut. Und ich fand es einfach bewegend, mit der Gruppe durch diese Emotionen durchzugehen. Von quasi ganz unten am Boden und fast zu scheitern, als irgendwie die Nuadan. Und dann aber quasi jemanden zu verlieren und trotzdem zu siegen. Boah, das war,
glaube ich.
Wow, das war auch eine weite Reise. Das haben wir ja lange gespielt. Und dann da ein Ende zu finden und irgendwie einen Punkt zu machen und auch das so zu Ende zu erzählen, das war wirklich, das hatte viele emotionale Beats, so.
Glaube ich, ja.
Ich glaube, wir selbst haben nicht so krasse Emotionen im Podcast, aber man darf nicht vergessen, wir bereiten ja gemeinsam vor und das ist Handwerk, aber wir machen dazu, wir legen immer wieder die Gleise, wir sorgen dafür, dass diese Emotionen Platz haben am Tisch und das darf man echt nicht vergessen.
Absolut, ja. Ja, ich glaube, was ich auch super interessant fand, bei mir ist mir auch gerade voll, bleibt mir voll im Gedächtnis. Also da wurden keine Tränen vergossen, sondern es war eher so ein Schockmoment, für den ich gar nicht verantwortlich war. Ich dachte, ganz krass, London Dawn, Staffel 1, Kampf im Big Ben und einfach der Charakter Walter ballert halt einfach irgendwie diese so eine ganze Trommel Silberkugeln in den Kopf von der Vampirschwester und des Vampircharakters und so, und er turnt einfach evil in dem Moment. Das ist auch so eine Entscheidung, ne, mit so einem riesen Rattenschwanz, und er sagt so, und das nächste Mal, wenn ich euch sehe, töte ich euch, und nimmt diese Leiche und springt aus Big Brother. Ey, da kriege ich heute noch Gänsehaut, und es war halt krass, weil das war ja klar, dass Jacob Taylor böse wird, beeinflusst die ganze zweite Staffel. Er war ja dann praktisch war ja dann Graf Dracul, ja.
Dracul, das war richtig
stark. Und hat praktisch die ganze zweite Staffel irgendwie mitgeprägt auch und so. Es war krass, ja. Also fand ich auch
schöner
Körper-Hühnerhaut-Moment, ja.
Ja, auf jeden Fall so. Und da hat auch das System viele Weichen gestellt und die Gruppe natürlich das super auch mitgenommen. So ist richtig. Ja.
Nee, aber hast schon recht, klar. Also wir stellen ja nur die Weichen praktisch für genau solche Momente, solche Setups. Ich glaube, die Emotion, die ja tatsächlich bei uns hier im Podcast dann am größten ist, ist halt irgendwie Freude, Begeisterung, weil irgendwie die Idee mega geil ist und wir plötzlich, und das ist ganz oft so, das haben wir häufiger auch schon drüber gesprochen, vielleicht mal so ein kleiner Blick hinter den Vorhang sozusagen auch. Ich glaube, ihr kennt es alle, dass man auch nicht immer 1000% gehypt ist für seine Spielsitzung, ne? Weil man bereitet das irgendwie vor und dann denkt man sich so, ach ja, wie mache ich da jetzt genau weiter und bla. Und dann dieses hier mit dir reden, ich gehe dann jedes Mal raus und denke so, Alter, geil, habe ich jetzt Bock zu spielen, ne? Also das ist halt krass, das ist richtig magisch. Also ich glaube, das ist so vielleicht die Hauptemotion, ja.
Okay. Das stimmt wirklich. Und ich merke auch, wenn wir das nicht machen, dann ist auch mein Rollenspiel ganz anders, meine Vorbereitung und auch wenn wir erstmal, also recorden ist immer ein größerer Prozess, aber tatsächlich, ich mache das auch so, ja, dass ich mich manchmal melde und wir einfach kurz quatschen und dann nochmal so Ideas bouncen, ohne quasi zu recorden. Ja. Das passiert nicht oft, aber manchmal ist es so. Ja. Und das ist auch echt schön. Also, ja.
Ja,
dann absolut. Gehen wir zur
letzte Frage.
Wie hat sich euer gemeinsamer Spielstil und die Chemie im Laufe der Zeit entwickelt? Und was sind einige der wertvollen Lektionen, die ihr als Team aus den vergangenen Folgen gelernt habt?
Das sind wahnsinnig gute Fragen für KI-Fragen, gell? Das ist krass.
Fasziniert.
Ja, ich glaube, wir haben das alles schon so ein bisschen angeschnitten heute, ne? Also jetzt, also in den Antworten auf die bisherigen Fragen. Ich glaube, wir sind rein. Am Anfang war so die Idee, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ah ja, cool. Irgendwie haben wir schon sehr viele Übereinstimmungen, wie wir so unser Blick auf Rollenspiel und auf Spielleiten und so weiter. Gleichzeitig spielen wir ganz andere Systeme, bespielen ganz andere Genre, haben deswegen auch ganz andere Meinungen, auch manchmal irgendwie harte Meinungen zu oder festgefahrene Meinungen zu Aspekten. Und das hat sich ja alles total aufgelöst und wir haben uns total angenähert, so dass wir an dem Punkt waren, dass es zwischendrin ich Dungeon wollen und du oder ich Fantasy oder nee, ich Vampire und du Monster of the Week, also irgendwie ein Nicht-PBTA-System und du irgendwie ein PBTA-System vorbereitet hast.
Ja, wir haben ja gemeinsam auch Brindlewood-Abenteuer geschrieben.
Absolut, genau, und, aber
sind, ja.
Total, ne? Und ich glaube, das dann irgendwie Shadow, ich leite irgendwie jetzt OSR auch immer wieder und so. Also ich glaube, das sind schon einfach eher die Symptome eines Prozesses, der sich da einfach angebahnt hat, dass wir da schon uns einfach beeinflusst haben, ganz klar. Ich zumindest für meinen Teil kann das so sagen. Ich glaube, wir haben auch wahnsinnig viel voneinander gelernt einfach.
Auf jeden Fall. Also ich habe sehr viel von dir auch gelernt.
Andere Sichtweise einfach, andere Tools, andere, vielleicht auch mal was. Ich habe vielleicht, glaube ich, eher gelernt, mehr vorzubereiten. Du hast gelernt, manchmal ein bisschen gerade wohl sein zu lassen, zumindest im Vergleich zu damals. Das hast du, ne, war immer so der Eindruck irgendwie.
Ich glaube auch, dass ich... Ich habe sehr railroadig auch vorbereitet und es war dann auch oft so, dass ich das gar nicht so, aber ich wollte halt diese feste Story spielen und jetzt bin ich da gerade eher so ein bisschen weg und es hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen aus dem Play-to-Find-Out-Spirit ergeben.
Vielleicht,
und vielleicht, ich glaube, was ich auf jeden Fall bei uns fühle, ist, wir haben wie so ein Writer's Room. Also wir haben so eine Chemie und wir bouncen so Ideen und wir haben mittlerweile eigene Cues und Keywords, die wir da so sagen und dann können wir in so einem eigenen Lingo komplett prep, also kurz fassen. So. Das würde ich eher als Secret nehmen. Als starken Start würde ich lieber das nehmen. Und dann, wir wissen genau, wie wir daran arbeiten und was wir auch brauchen, um es mit an den Tisch zu nehmen. Ich glaube, das ist eine ganz krasse Lektion, dass wir eigentlich immer nur, wir bereiten ja meistens eine Session vor. Und was braucht man, um sich dort sicher zu fühlen? Und was kann man auch überhaupt gemeinsam vorbereiten, was bringt.
Absolut,
Das ist natürlich auch eine Hürde davon, ne? Total, wir können hier nicht 4 Stunden lang Worldbuilding machen, sondern wir machen halt hier so 30 Minuten Worldbuilding. Ja. Aber wie holt man das meiste da raus und kann sich auch am meisten da helfen? Das haben wir sehr krass gelernt.
Ja, ich habe das, also das ist genau nochmal zu diesem, was ich gerade eben noch sagen wollte. Also ich habe auch dieses generell, habe ich vorhin schon mal gesagt, wahnsinnig, wahnsinnig viel von dir mitgenommen. Auch so, auch wieder Lust an dem Genre Fantasy, Lust auch am Vorzubereiten generell, weil ich ja früher hätte ich am liebsten gar nichts vorbereitet, einfach so in die Sitzung für Monster. Habe ich eine ganze Kampagne lang gemacht, hat auch gut funktioniert. Aber da wahnsinnig coole Eindrücke sammeln dürfen, irgendwie durch deine Sichtweise auf Dinge. Und du hast ja auch immer einen sehr reichen Schatz an Sachen, an Ideen und irgendwie Dingen, Mechaniken, Theorien, die du da immer zum Besten geben kannst, was super, super cool ist und da wirklich immer viel, viel Tiefe verleiht. Und das wirkt sich natürlich auch auf meine Art zu Spielleiten aus, das ist ganz klar. Ja.
Und das kann ich auf jeden Fall zurückgeben. Ich glaube, auch der Blick auf das PBTA und mit dir auch intellektuell sich über Spielmechaniken auszutauschen, das hat mich sehr, sehr viel weitergebracht. Ich glaube, ich habe einen ganz eigenen Blick entwickelt auf Systeme, wie man das eben macht, wenn man so sich laienhaft damit beschäftigt, über wie viele Jahre jetzt, aber halt immer auch regelmäßig. Und ich glaube, mein Ansatz hat sich auch etwas entspannt zum Spielleitern. Ich glaube, ich war früher auch sehr, ne, so, ich habe das alles irgendwie zusammengehalten. Mhm. Ich sag immer scherzhaft, obsessively overprepared. Und ich glaube, es ist sehr gut, dass wir uns da gegenseitig irgendwie weitergeholfen haben. Und ich habe da sehr viel auch von dir mitgenommen. Sei es nur Brindlewood Bay und diesen Moment gemeinsam zu entdecken, was das Mystery ist und auch einfach mit dir immer wieder auf neue Systeme zu schauen. Ja, also voll. Das ist schon echt irgendwie schön. Ich bin froh, dass wir das damals gemacht haben. Ja. Es war damals nur ein Traum. Wir haben gesagt, wir müssen durch die ersten paar Folgen irgendwie durch. Das wird nichts werden, aber wir machen es einfach trotzdem. Und ich bin froh, dass wir hier sind und dankbar für die ganze Unterstützung. Und
auch so irgendwie auch die Community, die sich da mittlerweile drum gebildet hat, einfach auch, ne, also auch an euch sozusagen. Das ist super, super cool. Auch da konnten wir ja viel mitnehmen, immer durch das irgendwie das Feedback, die Ideen, die da irgendwie dann uns noch über PMs zugesendet werden und so. Wahnsinnig cool, ja. Also ich, ne, irgendwie die Idee jetzt hier, Oliver Starkfuß, magischer Gegenstand, das Schild kommt straight up von Mastodon, von einem unserer Hörer. Also das ist super, super cool, ja, dass wir da praktisch so die Army of Many sind zu einem gewissen Maß und da einfach zusammen irgendwie auch Einfluss auf diese Spielrunden nehmen können. Das finde ich super, super stark. Also vielen lieben Dank an dich und an euch da draußen, dass das so funktioniert.
100 Jahre Prepcast.
100 Jahre Prepcast. Ich hoffe, weitere 100 Jahre
Prepcast.
Ja! Ja, genau. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch da draußen eine rollenspielreiche Woche, wie immer. Und dir natürlich auch, Mirko. Und bis zum nächsten Mal.
Bye.
Tschüss. Das war der Rollenspiel Prepcast. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns doch einfach auf Twitter. Dort findet ihr uns unter @rpp_cast. Oder auf Instagram, dort findet ihr uns unter Rollenspiel Prepcast.